Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de. Wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing.
Ihr hört das Formel 1 News Update von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich begrüße ganz herzlich den Chefredakteur unseres Motorsportpartners hier von meinsportradio.de, Christian Nimmervoll von motorsporttotal.com, formel1.de. Hallo Christian.
Hallo Kevin.
Ja, wir haben uns überlegt, in den Wochen, wo kein Rennen stattfindet, passiert ja trotzdem sehr viel in der Formel 1. Und das wollen wir euch irgendwie näher bringen. Wir wollen euch auch zeigen, was die Jungs bei motorsporttotal.com Formel 1 so leisten und für euch die Möglichkeit zu geben, bei den ganzen Wust an Informationen, die so täglich aus der Formel 1 in die Welt kommen, ja, so ein kleines Audio-Update zu schaffen. Und ich hoffe, das gefällt euch so und dass wir das so beibehalten. Und da ist ja gestern, Christian, die große Bombe geplatzt, würde ich fast sagen, als die FIA bekannt gegeben hat, 2018 wird es einen Kopfschutz geben. Das ist ja erstmal nichts Neues, denn schon seit Jahren wird ja darüber gesprochen, dass wir einen Kopfschutz für die Cockpits der Formel 1 Piloten bekommen. Aber dieser Kopfschutz wird der Halo-Kopfschutz sein. Also das hat bei Fans, Fahrern oder Ex-Fahrern und Experten für einen richtigen Schock gesorgt.
In der Tat, weil, wie du richtig gesagt hast, dieser Kopfschutz ist schon seit Jahren in Vorbereitung eigentlich in der Formel 1. Es hat da ja in der Vergangenheit einige Unfälle gegeben, die sozusagen Impulsgeber waren für diese Entwicklung. Ich denke da zum Beispiel allen voran natürlich dieser kuriose Sprungfeder-Crash von Felipe Massa 2009, wo er dann eine Feder bei voller Fahrt an den Helm bekommen hat. Gab aber auch andere, wo Autos auf andere Autos draufgefahren sind und der Kopf tatsächlich relativ gefährdet war dann. Da fällt mir ein Unfall ein zwischen David Coulthard und Alex Wurz in Melbourne 2009 und oder auch Romain Grosjean in Spa damals.
Alonso und Räikkönen vor, ich glaube,
Alonso Räikkönen, genau.
In Österreich.
Richtig, letztes, also 2016 war das, glaube ich.
Ja.
Das war also die Entwicklung und es gab auch grundsätzlich schon relativ kompromisslos die Ansage vom FIA-Präsidenten Jean Todt, dass er eine Form von Kopfschutz im Jahr 2018 einführen möchte. Nur stieß das dann auf relativ großen Widerstand, vor allem bei Fans und in diversen Communities und letztendlich auch bei den Teams, sodass, glaube ich, viele davon ausgegangen sind, man wird sich da noch ein bisschen Zeit lassen dafür und vor allem wird man sich eher anschauen, dass es in die Richtung Shield geht, also diese Windschutzscheibe, die wir gesehen haben bei Sebastian Vettel am Freitag in Silverstone. Jetzt kommt's doch anders. Jean Todt hat über die Köpfe der meisten Teams hinweg entschieden, wir führen Halo 2018 ein, also diesen, für mich, und das ist natürlich subjektiv, aber ich finde ihn einfach hässlich, diesen Bügel. Und der wird jetzt Stand heute 2018 tatsächlich kommen. Es ist schon relativ spät im Jahr. Das heißt, für die Teams ist es auch gar nicht so einfach. Ich meine, dieser Bügel steht mitten in der Luft, ja, das ist auch, hat auch aerodynamisch gewisse Auswirkungen. Die Teams sind mit ihren Konzepten für die nächstjährigen Autos schon relativ weit. Also das ist eine Challenge, das noch umgesetzt zu kriegen. Und ja, Stand heute ist in Melbourne 2018 Halo bei allen drauf.
Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Vielleicht kannst du mich da auch ein bisschen aufklären. Es gibt ja diese Strategiegruppe, die trifft sich. Aber da sind gar nicht alle Teams drin, die in der Formel 1 auch fahren. Wenn man jetzt hier sieht, dass gestern bei dem Meeting auch die vier Teams dabei sind, die eigentlich gar kein Stimmrecht haben, also ein inoffizielles Stimmrecht, das ist auch immer toll, Renault, Toro Rosso, Sauber und Haas, so richtig fair wirkt das nicht.
Ja, diese Strategiegruppe steht auch schon länger in der Kritik, weil sie besteht insgesamt aus 18 Stimmen sozusagen. Davon sind 6 Teams, 6 FIA und 6 Rechtehalter, also im heutigen Fall Liberty Media. Und da sind eben tatsächlich nur 6 Teams vertreten. Das sorgt für Kritik schon seit längerem und gibt es auch einen Diskussionsprozess drüber und ich glaube, dass man gestern mehr oder weniger eigentlich eher symbolisch alle Teams eingeladen hat, weil tatsächlich hatten die ja kein Sagen über die Entscheidungen. Aber ich glaube, das zeigt relativ deutlich, dass man sich tatsächlich überlegt, ob man diese Strategiegruppe in Zukunft nicht entweder abschaffen oder durch irgendwas ersetzen wird, was man anders strukturiert. Da geht die Reise jetzt schon hin, durch Liberty Media auch angeschoben, glaube ich.
Ich hatte gestern bei Twitter eine Diskussion mit einem Formel-1-Fan, wo wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, für und wider dieses Kopfschutzes. Ja, es ist hässlich. Ja, man kann, glaube ich, darüber diskutieren, ob sowas wie dieser Federunfall von Felipe Massa dadurch verhindert werden oder hätte werden können, weil wenn die Feder quasi durch die Löcher kommt, ja, dann ist es trotzdem am Kopf. Oder ja, der Unfall von Jules Bianchi wäre sicherlich dadurch auch nicht, oder die Folgen wären eventuell sogar noch schlimmer geworden, wenn das Ding bricht. Dann hat er aber sehr richtig und habe ich gar nicht dran gedacht, dieses Gerichtsverfahren, dieses schwebende Gerichtsverfahren der Familie Bianchi gegen die FIA herangeführt und dass Jean Todt vielleicht diesen Kopfschutz relativ schnell durchhaben wollte, um zu zeigen, Leute, hier seht, wir machen was wegen dieses Gerichtsverfahrens. Könnte das ein Grund sein?
Ich glaube nicht, dass es direkt Auswirkungen hat auf das Bianchi-Verfahren jetzt, aber was natürlich schon der Fall ist, ist, dass man sich für zukünftige solche Fälle vielleicht ein bisschen absichern möchte, indem man einfach alles tut. Das wäre jetzt die böse ausgelegte Interpretation davon. Ich nehme der FIA auch tatsächlich ab, dass der einfach Sicherheit ein Anliegen ist, weil im Gegensatz zum Recht der Inhalte Liberty Media, dessen Aufgabe es ja ist, die Formel 1 kommerziell attraktiv zu machen, also auch damit Geld zu verdienen letztendlich und auch möglichst spannend zu gestalten, ist die FIA immer noch der Weltverband, der die Sicherheit sozusagen sicherzustellen hat. Und von daher glaube ich schon, Todt, dass er tatsächlich engagiert ist und dass ihm tatsächlich ein Anliegen ist, Sicherheit sicherzustellen für die Fahrer, auch für alle drumherum im Übrigen, da geht es gar nicht nur um die Fahrer, sondern auch für Mechaniker, für Zuschauer, für Streckenposten. Ich glaube, dass der FIA und so gesehen glaube ich auch, dass irgendeine Form von Cockpitschutz wahrscheinlich unausweichlich ist, weil in der Geschichte der Formel 1 gab es halt immer wieder Dinge, wo Fans aufgeschrien haben, das geht so nicht, wir haben uns aber dran gewöhnt. Also ich glaube, man muss es auch bis zu einem gewissen Grad relaxed sehen. Das Einzige, was halt schade ist, ist, dass, glaube ich, der Tenor bei den meisten Fans doch der war, dass diese Shield-Variante zwar auch nicht der Weisheit letzter Schluss vielleicht ist, aber doch wesentlich besser angekommen ist optisch bei der Mehrheit der Zuschauer als dieses Halo. Und dass jetzt Halo trotzdem durchgedrückt wird, war, glaube ich, für viele eine Überraschung.
Ja, und Jean Todt steht jetzt als Buhmann da. Ne? Er ist jetzt der böse Diktator, der uns vorschreibt oder den Teams vorschreibt, was gemacht werden soll. Aber vielleicht ist das ja noch gar nicht jetzt aller Tage Abend für die Diskussion. Er hat jetzt einfach nur quasi eine Doktrin reingegeben und gesagt, so soll es sein. Aber ob das dann wirklich so ist, das steht ja auch noch in den Sternen, oder?
Genau, also rein theoretisch ist es natürlich so, dass jetzt die FIA sich berufen hat auf die Frage Sicherheit und dann kann sie ja tun und lassen, was sie will, mehr oder weniger. Also dann braucht man auch nicht die Zustimmung der Gremien durch die normale, in Anführungsstrichen, Regeländerungen in der Regel laufen. Also Stand heute wird Halo in Melbourne 2019 kommen. Ich persönlich kann mir vorstellen, dass Jean Todt jetzt trotzdem einfach mal ein sehr, sehr starkes Signal gesetzt hat, um die Teams und wahrscheinlich auch Liberty in dieser Frage so ein bisschen unter Druck zu setzen. So nach dem Motto, wenn ihr nicht sehr, sehr schnell mit einer vernünftigen Lösung daherkommt, dann kriegen wir halt Halo, womit ihr eigentlich nicht happy seid. Weil wenn es um 2018 gehen sollte, auch das kann ich mir vorstellen, dass noch, also verhandelbar ist alles immer in der Formel 1. Aber man steht jetzt halt unter Druck, dieses Thema mal wirklich ernst zu nehmen und schnell anzuschieben. Und ich glaube, das wird Jean Todt so oder so erreichen. Ob jetzt Halo kommt in Melbourne oder nicht, ich weiß es nicht. Ich würde mich Stand heute nicht auf eine Prognose festnageln lassen. Aber nochmal festzuhalten ist, am heutigen Tag ohne weitere Verhandlungen kommt das 2018.
Ja, und wenn ihr euch fragt, wie kann das eigentlich sein, dass Jean Todt das unabhängig von den Teams entscheidet, er kann als FIA-Präsident von einer Klausel Gebrauch machen, die in sicherheitsrelevanten Änderungen für den Motorsport quasi, dass er das einfach bestimmen kann. Also wenn es sicherheitsrelevant ist, dann kann er sagen, so soll es gemacht werden. Trotzdem, weißt du eigentlich, wer dieses eine Team ist, das für Halo ist?
Ich habe es versucht rauszukriegen, ich weiß es tatsächlich jetzt noch nicht.
Okay, dann finden wir das vielleicht für die nächste Ausgabe heraus von Starting Grid hier auf meinsportradio.de. Schauen mal auf weitere Themen, die besprochen worden sind bei diesem Treffen der Strategiegruppe. Und aus der Strategiegruppe soll es jetzt eine Arbeitsgruppe geben oder aus dieser Gruppe soll eine Arbeitsgruppe entstehen, die für die Kostenkontrolle zuständig ist in der Formel 1. Denn die Formel 1 ist teuer. 300 Millionen Euro pro Saison bei den Top-Teams. Man möchte das irgendwie ein bisschen zurückschrauben. Ja, kann man die Kosten in der Formel 1 so zurückschrauben, wenn es eine Arbeitsgruppe von der Strategiegruppe gibt?
Ich glaube schon, dass es möglich ist, dass auch die Top-Teams ihre Ausgaben deutlich zurückfahren. Die Diskussion ist ja auch nicht neu. Also die gibt's fast so lange ich denken kann. Mindestens seit 10 Jahren. Mal wurde sie ein bisschen stärker gekocht, mal ein bisschen weniger heiß. Was dabei rauskommen wird, ist für mich nicht vorhersehbar. Ich glaube, was den Teams in dieser Frage, der Komplex ist ja größer als reine Kostenkontrolle, wenn man es hinkriegt, dass aus den Einnahmen der Formel 1 insgesamt mehr an die Teams verteilt wird und vor allem gerechter verteilt wird, auch an die kleinen Teams, es wird also immer ein Paket sein aus Einnahmen und Ausgaben. eine Idee, die immer wieder diskutiert wurde in den letzten Wochen, war dieses berühmte Budget Cap, also einfach eine Begrenzung, was die Teams ausgeben dürfen. Das ist natürlich, ganz viele, mit denen man darüber spricht, sagen, das ist einfach nicht überwachbar. Das ist seriös nicht möglich, weil gerade die Teams, die einen Automobilkonzern angehängt haben, natürlich Möglichkeiten haben, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten für das Formel-1-Team auch irgendwo in anderen Konzernen, Subfirmen oder Auslandsstationen, wie auch immer, verschwinden zu lassen. Und das zu monitoren, ist, glaube ich, das große Problem, vor dem man hier in dieser Frage steht. Würde man eine Möglichkeit finden, das irgendwie sauber hinzukriegen, glaube ich schon, dass das Budget Cap die Richtung wäre, die für alle möglich ist. Dann geht natürlich, wenn man sich da mal grundsätzlich drauf einigt, die nächste Streiterei los, nämlich wie hoch setzt man das an? Ansonsten nur noch eine Anmerkung. Ich glaube, dass zumindest Ferrari und Mercedes und wahrscheinlich auch Red Bull relativ komfortabel über diesen 300 Millionen liegen, die du genannt hast
gerade. Ja, definitiv. Ich glaube, da gibt es keine zwei Meinungen. Ein drittes Thema bei der Strategiegruppe war die Verbesserung der Show. Nun, jetzt winden sich ja viele Motorsport-Puristen und Romantiker. Was braucht man denn noch mehr an Show? Und wenn man sieht, dass zum Beispiel ein ganzes Qualifying schon verlegt wird in Austin, Texas, damit irgendein Künstler auftreten kann, was für viele Fans weltweit natürlich ein Riesenproblem ist, frage ich mich als Fan auch, was soll das mit der Show?
Da ist natürlich die Aussendung, die es nach diesem Meeting gestern gegeben hat, relativ vage geblieben. Ich weiß von einem Punkt, der konkret diskutiert wurde, und damit können, glaube ich, auch die Puristen ganz gut leben, dass man sich Gedanken machen möchte über die Gestaltung der Aerodynamik. Da geht es um so Dinge, wie vermeidet man durch die Flügel eines vorausfahrenden Fahrzeugs die Verwirbelungen fürs nachfolgende Fahrzeug, um einfach Überholen ein bisschen einfacher zu machen. Vielleicht kriegt man da noch hin, dass man irgendwann ohne DRS wieder überholen kann. Das wäre natürlich der Wunschzustand auch der Traditionalisten, glaube ich. Und da wiederum trommelt ja Ross Brawn gerade Team von Experten zusammen. Pat Simmons ist einer, wissen wir, der für ihn arbeitet. Steve Nielsen, ehemaliger Williams-Teammanager, ist ein anderer, der da gerade geholt wurde, und auch sehr viel anderes Personal. Und da wird man sich jetzt zusammensetzen und versuchen, für die Zeit nach 2020, weil dann laufen die aktuellen Verträge der Teams ab, ein stimmiges Gesamtpaket zu finden. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich darum geht, irgendwelche künstlichen Dinge da einzuziehen. Du hast gerade diese Zeitverschiebung Austin angesprochen. Ich glaube, dass man sich tatsächlich sehr sachlich damit auseinandersetzen wird. Und gerade Ross Brawn schlägt da ja bisher zumindest einen Kurs ein, zumindest vermittelt er das nach außen, der doch sehr vernünftig ist. Jetzt ist vernünftig natürlich immer eine subjektive Einschätzung, aber ich würde das so bewerten.
Also Sie sprechen schon von der Show auf der Strecke. Also das war quasi, okay, gut, alles klar. Dann 2021 ist ein großes Jahr für die Formel 1, vielleicht eines der wiederum richtungsweisendsten Jahre der Neuzeit für diese Königsklasse des Motorsports. Es wird ein neues Motorenreglement geben und das ruft natürlich wie immer in dieser Planungsphase auch viele Hersteller auf den Plan, die sich überlegen könnten, ist die Formel 1 für uns doch interessant, denn das ist natürlich auch das Kostenthema wieder wichtig. Ja, also da wird sich diese Strategiegruppe natürlich auch zusammensetzen müssen, um zum Beispiel, und da hatten wir die Engine Working Group, die am 4. Juli in Paris sich zusammengesetzt hat, da hatten wir Porsche am Tisch sitzen, Alfa Romeo, Audi, McLaren und Aston Martin. Und Aston Martin ist ja schon mit Red Bull Racing so ein bisschen in eine Kooperation gegangen. Es gibt einen Supersportwagen, der 2019 ausgerollt wird. Auf Formel1.de kann man das nachlesen. Wie realistisch ist das in deinen Augen, dass neue Hersteller wirklich in die Formel 1 kommen? Und wen siehst du da als recht wahrscheinlich an?
Ich halte sogar für sehr wahrscheinlich, dass wir in den nächsten Jahren neue Hersteller sehen werden. Ich glaube, dass der Volkswagen-Konzern sich sehr intensiv mit dieser Frage auseinandersetzt. Ich halte es für ergebnisoffen, welche Marke das sein wird. Momentan deutet sehr viel darauf hin, dass man sich mit Porsche das sehr genau überlegt. Nur, ob es dann wirklich passiert, hängt, glaube ich, sehr vom Ausgang dieser Engine Working Group ab. Also, was letztendlich an Motorenformat da sein wird. Und da wiederum läuft alles darauf hinaus, Stand heute, das kann sich natürlich ändern, dass es nicht die ganz große Revolution wird zum jetzigen Motor, sondern dass man einen weiterhin am V6 festhält, der auch weiterhin eine Hybridkomponente besitzt, aber eben nur noch eine und nicht zwei, wie es jetzt der Fall ist. Und vor allem wird es ein Biturbo sein. Der Biturbo deswegen, weil das den Sound einfach deutlich verbessern würde und auch die Hybridkomponente, die sozusagen aus den Auspuffgasen ihre Energie bezieht, frisst natürlich extrem viel Lautstärke weg. Würde man die weglassen und nur noch das kinetische Curse in Verwendung haben, würde das auch dem Sound sehr zuträglich sein. Nur auch da reden wir von einem längeren Prozess. Momentan, wie gesagt, geht es in diese Richtung, aber das ist natürlich auch völlig ergebnisoffen letztendlich, weil da prallen auch Interessen aufeinander. Also Red Bull und Aston Martin würden am liebsten einen V12 Sauger wahrscheinlich haben.
Ja, wir alle.
Die großen Hersteller hätten wahrscheinlich einen komplett downgesizten Vierzylinder-Turbo. Also da wird es auch eine Frage der Kompromissfindung sein. Wie gesagt, nochmal, momentan geht alles auf einen V6 B-Turbo hin.
Na gut, und vielleicht sehen wir ja sogar mal Cosworth wieder in der Formel 1, ne? Da munkelt man ja auch, dass die wieder Interesse zeigen.
Genau, also es waren bei diesem Meeting, das du angesprochen hast, in Paris verschiedene, auch unabhängige, kleinere Firmen am Tisch, die vielleicht einen Motor bauen könnten, vielleicht den auch dann gebrandet zum Beispiel für Aston Martin bauen könnten. Das ist alles denkbar. Da gibt es Firmen wie Ilmor, die da am Tisch sind. Cosworth hast du gerade angesprochen, Gibson. Ich glaube AER war auch dabei sogar. Also da gibt es verschiedenste Varianten. Ob die das dann alle machen werden, steht, glaube ich, auf einem anderen Blatt Papier geschrieben. Aber zumindest das Interesse, sich an diesem Prozess mal zu beteiligen und dann am Ende zu schauen, ist das jetzt ein Szenario, das für uns auch kostenmäßig und so weiter interessant ist. Dieser Prozess findet gerade statt.
Die letzte News, die wir hier in unserem Formel 1 News Update besprechen wollen, ist ein Interview von Sebastian Vettel mit der Gazzetta dello Sport in Italien. Eines der seltenen Interviews des Deutschen. Und er sagte da, ich kann mich nicht beschweren. Normalerweise beschweren sich die Deutschen immer. In diesem Sinne bin ich nicht sehr deutsch, denn ich bin zufrieden bei Ferrari. Denn sein Vertrag läuft am Ende des Jahres aus. Und vieles hängt ja von ihm ab. Was macht Sebastian Vettel? Und dann wird das ganze Fahrerkarussell in der Formel 1 noch weiter drehen und wahrscheinlich die eine oder andere Wendung geben. Aber es deutet doch alles darauf hin, Christian, dass er einen langfristigen Vertrag bei Ferrari unterschreibt.
Ja, das würde ich zum heutigen Tag genauso einschätzen. Ich habe nur immer gesagt, wir wissen nicht, ob diese Silly Season nicht ein bisschen sillier wird, als es momentan den Anschein hat. Ich glaube, dass das immer noch passieren kann. Aber wenn man es mal nüchtern von außen betrachtet, kann Sebastian Vettel von Ferrari eigentlich gar nicht weg, wenn nicht irgendwas passiert, wo es einen Streit mit einem der Verantwortlichen gibt, also zum Beispiel mit Sergio Marchionne, aber da gibt es momentan für mich zumindest keine Anzeichen dafür. Aber ansonsten wäre alles andere unlogisch, weil er hat schon in seinem Kinderzimmer ein Poster von Michael Schumacher gehabt. Ferrari war immer sein großer Lebenstraum. Und ich glaube, ohne Ferrari-Titel würde er auch seine Karriere als unvollständig betrachten. Also würde man mich bitten, Geld zu setzen, was Sebastian Vettel nächstes Jahr macht, dann glaube ich schon, dass er nochmal bei Ferrari unterschreiben wird. Zumal ja sportlich auch die Situation momentan so ist, dass es keine groß bessere Option gibt. Man kann darüber streiten, ob der Mercedes vielleicht heute um eine Spur besser ist als der Ferrari, das wissen wir nicht genau. Aber Ferrari ist auf jeden Fall auf Augenhöhe. Und solange das der Fall ist, würde es mich irgendwie wundern, wenn er da weggeht. Wie gesagt, wenn nicht irgendwo teamintern ein Streit ausbricht, von dem wir nichts wissen momentan.
Autobild Motorsport berichtet, dass das jüngste Angebot von Ferrari 120 Millionen Euro für 4 Jahre beträgt. Ich sag mal so, ne, Sebastian Vettel, der sich selber vertritt, der ja gar keine Provision an irgendeinen Manager abtreten muss. Wenn er wartet, dann könnte ja vielleicht noch das eine oder andere Änderungsnümmerchen an diese Zahl kommen, ne? Also pokern tut er sicherlich auch.
Ja, natürlich. Also auch wenn es dem in erster Linie um das Sportliche geht und darum, mit Ferrari erfolgreich zu sein, geht es immer auch bei solchen Dingen um sehr viel Geld. Die Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber irgendwo in der Größenordnung wird sich schon tatsächlich bewegen, das glaube ich auch.
Alles klar. Das war das Formel 1 Update hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Tägliche Informationen rund um die Formel 1 und natürlich andere Motorsportklassen aus aller Welt kriegt ihr bei formel1.de. Das ist wirklich sehr komplett auf die Formel 1 zugeschnitten. Und motorsporttotal.com, das ist die Seite, wo ihr über alle Motorsportklassen der Welt Informationen bekommt. Auf formel1.de sehr schön auch immer der Live-Ticker. Täglich passiert in der Formel 1 einiges und jetzt halt auch hier bei uns bei Starting Grid in den Wochen, wo kein Rennen stattfindet, ein News-Update für euch und unsere aktuelle Ausgabe, unsere große Halbzeitanalyse, die gibt es ja zurzeit auch runterzuladen auf meinsportradio.de. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuhören. Wir haben alle Teams, alle Fahrer mal so ein bisschen durchgekaut und geschaut, wie stehen sie, wo stehen sie in dieser Saison und wo kann es noch hingehen. Und ja, mir bleibt eigentlich nichts anderes zu sagen, als mich bei dir zu bedanken, Christian. Na, Christian ist gerade auch nicht da, deswegen mache ich das einfach. Christian Himmervoll, Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, wir hören uns wieder hier auf meinsportradio.de. Bis dahin, keep racing.
Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.